Das sind kleinste musikalische Zellen, die sich laufend verschieben, um Millisekunden. Nur eine Maschine kann solche Mikrophasen berechnen und präzise zum Klingen bringen. Wie lange dauert es, bis sie wieder deckungsgleich sind, bis ein Zyklus vollendet ist, bis alles wieder von vorne losgeht? Ganze 21 Tage. Was haben Pornografie und die Waffenindustrie gemeinsam? Warum hellen sich manche Menschen ihr Gesicht mit Bleichcremes auf?
Humans globally be corporeally and aesthetically homogenized according to a single genre-specific, in parentheses, ethno-class, Western European model.
Auch das sind Fragen, die Laure M. Hindl beschäftigen und inspirieren. Xir scheut sich nicht, auch die härtesten Themen aufzugreifen, sie klanglich und szenisch zu reflektieren und ihre Drastik auch drastisch darzustellen. In Instrumentalstücken, in Performances, Klanginstallationen mit farbigem Licht oder mit diversen Medien und Kunstformen gleichzeitig. Manchmal ist das schockierend, schwer zu ertragen. Hindl setzt das Publikum diesen Phänomenen schonungslos aus, zwingt es, sich damit auseinanderzusetzen. Kaum jemanden lassen diese Arbeiten kalt.
Dieses super explizite, in your face, fast aggressive, ist immer so eine Gratwanderung, auch mit so einer Art Faszination zu spielen. Und so eine gewisse Härte wird auch so durch so eine gewisse Eindimensionalität irgendwie dargestellt. Und das ist auch was ich gesucht habe, so eine klare Positionierung irgendwie, musikalisch, aber auch inhaltlich.
So gewaltig in der Wirkung, so sensibel ausgehört und bis ins Kleinste ausgearbeitet sind Hindls Werke. Bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet, komponiert Xir für die renommiertesten Festivals. Laure M. Hindl, Komponistin, Performerin, heute im Porträt in Musik unserer Zeit, eine Sendung von Moritz Weber. Aufgewachsen ist Laure M. Hindl, früher auch bekannt als Martin Hindl, in einem Dorf im Bayerischen Wald. Nach dem Abitur ging es erst nach Frankfurt zum Musikstudium. Laure M. Hindl, bevor Sie unter anderem bei Beat Furrer Komposition studiert haben, fingen Sie an der Hochschule an mit dem Hauptfach Klavier. Und Sie sind ja auch teilweise noch als Pianistin tätig, vor allem in eigenen Stücken. Spielen Sie in der Freizeit zum Beispiel auch noch das klassisch-romantische Repertoire manchmal oder sogar in Konzerten?
In Konzerten habe ich schon lange nicht mehr gespielt, aber die Auseinandersetzung mit dem Klavier war für mich nach klassischer bildungsbürgerlicher Mittelschicht mein Zugang zu Musik und ist nach wie vor ein wichtiger sozusagen Bezugspunkt für mich. Ich spiele einfach für mich allein zu Hause fast jeden Tag. Es ist eine sehr gute geistig-somatische Erfrischung fast, würde ich sagen, zwischen dem Komponieren. Wenn ich dann viel am Computer sitze oder am Schreibtisch und dann setze ich mal 15 Minuten ans Klavier und spiele, dann danach habe ich wieder Kraft zu denken, so ein bisschen. Und ja, und da spiele ich fast ausschließlich klassische Musik. Gerade, was liegt jetzt hier gerade? Das Cis-Moll Präludium und Fuge aus dem zweiten Band von Bach. Und drunter liegt Schubert am Promptu oder den Karneval von Schumann spiele ich auch ganz gern. Also das sind so Sachen, die ich früher studiert habe. Also ich habe Hauptfach studiert und das war ja auch eine intensive Zeit von 2-3 Jahren, wo ich dann wirklich so dieses 6 Stunden am Tag üben gemacht habe und so. Und da ist natürlich noch viel Repertoire da und selbst wenn die Finger nicht mehr so schnell sind wie damals, macht es immer noch Spaß. wenn ich darüber nachdenke, was es für mich bedeutet beim Komponieren oder auch in meinem musikalischen Denken, diese 2-3 Jahre, diese sozusagen sehr intensive körperlich-geistige Auseinandersetzung mit dem musikalischen Machen. Das war eine sehr wichtige Erfahrung. Und dann natürlich auch, wenn ich jetzt in Proben bin und mit anderen Leuten zusammenarbeite, dieses Verständnis, was es bedeutet, wirklich subtil und fein und auch genau musikalisch zu arbeiten, zu proben und da auch die nötige Hartnäckigkeit, aber auch Geduld mitzubringen. Das sind Sachen, die ich, denke ich, in diesen ersten Jahren des Klavierstudiums gelernt habe und von denen ich immer noch profitiere.
Laure M. Hindl, Sie leben in Berlin, haben aber auch länger in Kalifornien gewirkt und gelebt, allgemein viel in den USA gemacht. Was liegt Ihnen persönlich näher, die sommerliche Lockerheit Kaliforniens oder die Wildheit und Verrücktheit Berlins?
Also mein Studium in Kalifornien war für mich schon sehr wichtig. Es war das erste Mal für mich, länger außerhalb Deutschlands zu leben. Und es war sehr schön, 2 Jahre dort zu sein, den Pazifik jeden Tag zu sehen. Das Licht ist dort anders als in Europa und auch das Lebensgefühl ist dort anders. Und nach 2 Jahren war es dann aber auch gut. Ich habe irgendwie dieses Grau und den Leidensdruck von einer zentral-nordeuropäischen Großstadt ein bisschen vermisst. Und Berlin war dann auch eine naheliegende und eine richtige Entscheidung für mich, dorthin zu ziehen, auch wenn es vom Klima her ein ziemlicher Kontrast war. Aber die Kunstszene und vor allem dieses nicht-universitäre Kunstleben, das sich in Berlin manifestiert hat oder was es schon seit Jahren gibt, das war für mich super wichtig und das gibt es halt in Kalifornien gar nicht. Ne? Das Kunstleben spielt sich, wenn es nicht kommodifizierte Kunst ist, also die sich verkaufen lässt, spielt sich das Leben eigentlich an den Universitäten ab, gerade für performative Künste. Und das ist natürlich schon eine deutliche Einschränkung für eine berufliche Entwicklung, würde ich sagen.
Also es ist offener in Berlin und mehr Möglichkeiten eigentlich künstlerisch, würden Sie sagen?
Ja, und eben das Tolle an der Szene in Berlin und an den Personen, die ich dort kennengelernt habe und mit denen ich dort arbeite, ist, dass es dort nicht so dieses disziplinäre Denken gibt, sondern dass es auch viele Personen gibt, die ihr Kunstschaffen sich autodidaktisch beigebracht haben und dadurch auch nicht so in Disziplingrenzen denken. Und das ist eine der wichtigsten Merkmale der Kunstszene. Und dort entstehen, finde ich, auch die spannendsten Arbeiten.
Ich habe auf Ihrer Webseite natürlich Ihre Werkliste durchgeschaut und da einige Stücke nicht gefunden, die Sie früher komponiert hatten. Haben Sie die einfach nicht auf Ihrer Webseite, weil Sie die nicht mehr so mögen oder weil Sie sich nicht mehr so mit denen identifizieren können?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich frage mich, woher Sie eigentlich diese anderen Stücke gefunden haben oder wo Sie diese Liste gesehen haben.
Ja, aus Interviews zum Beispiel oder Würdigungen. Sie haben ja auch diverse Preise gewonnen.
Es ist so ein bisschen auch, finde ich, meine Verantwortung um die Werke herum, die ich als wichtig erachte, auch so ein bisschen auszukehren. Meine Homepage ist ja sozusagen ein Archiv von Arbeiten und dort sind dann eben die Arbeiten, die für mich wichtig sind und die meines Erachtens nach ein schlüssiges Gesamtbild so von meinem Schaffen abbilden. Und das ist schon eine Verantwortung, da finde ich auch Sachen dann rauszuschmeißen, die keinen Platz mehr haben. Das ist übrigens dieser Begriff des Auskehrens, den habe ich bei Milan Kundera gelesen, Schriftsteller. Die unbeschreibliche Leichtigkeit des Seins, das berühmte Buch, der, glaube ich, auch sehr kritisch seinen eigenen Arbeiten gegenüber war und auch nur bestimmte Sachen dann veröffentlichen wollte. Und diesen Begriff des Auskehrens, den habe ich von ihm, muss ich sagen.
Thank you. Eines der ältesten Stücke in dieser Repertoire-Liste auf ihrer Webseite ist Uni Solo für Solo Percussion aus dem Jahr 2012. Da waren sie 26. Dieses Stück haben sie nicht ausgekehrt. Warum?
Das war tatsächlich das erste Stück, bei dem ich das Gefühl hatte, dieses Stück kann bleiben. Es funktioniert, es hat konzeptuell und klanglich eine überzeugende Darstellung gefunden. Und außerdem bin ich auch mit der Aufnahme vom Schlagzeuger Dustin Donahue, der mit mir zusammen in San Diego studiert hat. Und wir haben eine enge persönliche und eine enge künstlerische Freundschaft entwickelt. Und für ihn ist das Stück geschrieben und er hat sich da fast ein Jahr Zeit genommen, das Stück adäquat zu interpretieren, die richtigen Instrumente zu finden. Und das, ja, will ich auch würdigen. Deswegen ist das Stück auch sozusagen mein erstes Stück, mein Opus 1 sozusagen, das offizielle.
Der schlagzeugspielende Mensch in diesem Stück muss auf verschiedene Schlaginstrumente schlagen, die aber alle die gleiche Tonhöhe haben. Also das Konzept, was Sie angesprochen haben, ist das dann eigentlich eine Klangfarbenstudie?
Ja, es kam eigentlich wie viele Inspirationen aus einem sozusagen, ich nenne es oft zum Klangappetit, ja, dass ich merke, ich bin in einem Konzert, ich höre irgendwas. Ich war in einem Konzert, wo Schlagzeugmusik gespielt wurde. Und da gab es dann ja viele so Found Objects auf der Bühne und ich habe dann auf einmal gemerkt, dass so irgend zwei disparate Instrumente, es war glaube ich eine Flasche und irgendwie so eine Kachel oder so, die genau dieselbe Tonhöhe hatten und dann so eine schöne Interferenz und aber gleichzeitig unterschiedliche Resonanzlänge hatten. Und ich kann mich erinnern, dass das so ein Moment war, der mir dann was getriggert hat und wo ich gemerkt habe, das wäre eigentlich spannend, da weiterzugehen. Und dann habe ich eben die konzeptuelle Beschränkung mir auferlegt, dass es sozusagen 13 Instrumente sein sollen und alle haben dieselbe Tonhöhe, aber die trockenen Klänge und resonanzreichen Klänge oder Instrumente besser gesagt. Und das war eben sozusagen die Sortierung, die ich ausgewählt habe und damit habe ich dann einfach komponiert. Und dem Schlagzeuger oder der Schlagzeugerin ist dann überlassen, welche Tonhöhe das ist und welche Instrumente das sind. Und diese Art von Offenheit fand ich auch spannend, weil ich suche eigentlich immer eine Art von Offenheit in meinen Arbeiten. Also sei es durch Notation, sei es durch Instrumentation. Ich versuche immer irgendwie die PerformerInnen aus ihrer Komfortzone in einer gewissen Weise herauszuholen, dass ich ihnen Probleme stelle, zu deren Lösung ich gar nicht kommen würde, sozusagen.
Uni Solo für Schlagzeug-Solo. Quasi das offizielle Opus 1 von Laure M. Hindl, komponiert im Jahr 2012. Mehr und mehr Bedeutung bekommt in Hindls Werken danach die Elektronik, wie im ersten Streichquartett von 2018 mit dem Titel Tubular Mondo.
Also das Streichquartett war für mich schon ein wichtiger Schritt in eine Richtung, die ich dann neu eingeschlagen habe. Ich habe dort mit Live-Sampling gearbeitet, zum ersten Mal in einer Art und Weise, die für mich neu war. In diesem Streichquartett, beeinflusst auch von sogenannter Footwork-Music, elektronische Musik, die aus Detroit und Chicago kommt, also hauptsächlich aus der afroamerikanischen Community. Dort wird sehr stark mit Sampling und sehr, sehr schnelles, rapides Sampling gearbeitet, und zwar oft mit Vokalsamples, dass die Stimmen oft wie zerhackt wirken. Und zwar wird da überhaupt nicht auf Phrasierung geachtet. Oder die Art und Weise, wie Samples dort verwendet werden, versucht nicht, dem semantischen Inhalt der Sprache sozusagen gerecht zu werden oder die Stimme schön phrasiert zu schneiden, sondern es wird oft mitten durch ein Wort durchgesampelt und insistierend wiederholt. Also DJ Rashad oder Jelin sind da super Beispiele dafür. Und diese Art der fast gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Stimme macht irgendwie auch Sinn in dem Sinn, wenn man darüber nachdenkt, woher diese Musik kommt und mit welcher Realität viele dieser Personen dort konfrontiert sind. Und diese Art von sozusagen sehr gewalttätigem Schneiden oder Sampling wollte ich auf ja eine der traditionsreichsten westeuropäischen klassischen Formate kollidieren lassen. Und deswegen habe ich dann so einen Sampler programmiert, der quasi von den MusikerInnen live gesteuert wird und dann, was sie spielen, sofort wieder abzuspielen und in kleine Grains zu zerschneiden. Und das Ganze ist auch so aufgebaut, dass das Patch die Performance-Geschwindigkeit der PerformerInnen misst und dadurch in ein sehr enges kammermusikalisches Verhältnis tritt. Das war ein großes Anliegen von mir, Elektronik so zu komponieren und auch das Interface so zu gestalten, dass für die MusikerInnen ein sehr enges kammermusikalisches Musizieren irgendwie möglich wird. Ja.
Also sie spielen im ersten Satz eigentlich immer unisono und die Elektronik, die sie jetzt beschrieben haben, das klingt ja auch so ein bisschen wie so ein Echo, das dann die Phrasen jeweils wie ein bisschen abschließt.
Ja, also dieser Effekt des Echos kommt, glaube ich, daher, dass die Elektronik immer das Material verwendet, das kurz vorher aufgenommen wurde. Das heißt, es gibt so einen kurzen zwei Takte irgendwie Recording und dann wird sofort abgespielt, was davor aufgenommen wurde. Und das ist wahrscheinlich diese Art Echo-Effekt. In den späteren Arbeiten versuche ich dann diese Interaktion zeitlich zu verschieben. Ja, dass es nicht immer nur das ist, was wir gerade gehört haben in der Elektronik, sondern dass auch dann die Elektronik viel weiter zurückspringt oder vorher aufgenommene Sachen auch projiziert nach vorne und so weiter.
Und eben Tubular und Mondo, also ist das ein Fachausdruck?
Nein, das ist kein Fachausdruck, sondern das ist, also ist rhythmisch wahrscheinlich eines der schwierigsten und virtuosesten Stücke, die ich jemals geschrieben habe, weil es super viele Tempomodulationen gibt. Es ist quasi ständig, wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Was ist gerade das Grundtempo? Dazu spiele ich dann, keine Ahnung, Quintolen und die neuen Quintolen werden dann wiederum die neuen Sechzehntel fürs neue Grundtempo und so geht es ständig weiter. Wirklich teilweise jeden zweiten, dritten Takt ist so eine Tempomodulation. Und es ist wie, deswegen auch der Titel, das hat dann sowas von einem Jump'n'Run-Spiel und diese Titel kommen eigentlich von der Special Zone in Super Mario World und diese Special Zones, die wurden alle nach 80er Surfer Slang benannt. Also da gibt es zum Beispiel Tubular ist so eine Welt, Mondo ist eine andere, dann gibt es aber auch Gnarly und Way Cool und Groovy und das meinte ich eben mit diesem Jump'n'Run-Spiel. Es ist wie wenn man gerade landet mal und dann muss man sofort wieder weiterspringen. So die Art von dem, wie mit dem Tempo dort gearbeitet wird, hat was davon und deswegen dachte ich einfach, diesen Titel zu verwenden.
Der zweite Satz ist ja dann rhythmisch weniger komplex.
Nee, der ist rhythmisch viel einfacher, weil es ist ja letztendlich nur ein Bratschen-Solo am Schluss, während die anderen MusikerInnen aufstehen und im Publikumsraum sehr anstrengende körperliche Bewegungen machen. Das Ziel war eigentlich, ihren Körper hörbar zu machen und eine Art von Körperlichkeit dem Publikum nahezubringen. Diese Einheit des Streichquartetts, das von so einem starken Unisono geprägt ist und so eine körperliche Einheit auf der Bühne ist, die so in einem sicheren Abstand von uns zu hören und zu sehen ist, diese Einheit aufzubrechen und irgendwie aufs Publikum loszulassen. Und die Bratsche ist eher wie so ein Anker auf der Bühne, die weiter erklingt.
Kommen wir zu einer sehr wichtigen Dimension Ihrer Kunst, Laura M. Hindl, und das ist die politische Dimension. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Kunst muss immer politisch sein. Beziehen Sie das nur auf sich oder allgemein auf alle Kunst?
Es kommt ein bisschen darauf an, was wir unter politisch verstehen. Nach meiner Auffassung würde ich diese Formulierung sogar noch umformulieren, um zu sagen, Kunst kann nicht nicht politisch sein. Also alle Kunst ist politisch.
Also auch ein Chopin-Nocturne.
Ja, also ein Chopin-Nocturne kann man natürlich absolut musikalisch, was auch immer das bedeutet, betrachten, aber man kann es auch nur als historisches Produkt von gewissen Machtverhältnissen auch begreifen, dass dort eben Salonmusik nur möglich war, indem bestimmte Leute eine Oberschicht abbildeten und Klavier erfunden wurde, das dadurch dann ein Statussymbol wurde und Leute finanzieren zu können, die dieses Statussymbol bedienen und dafür zu schreiben. In dem Sinn ist Nocturne ein Ausdruck von bestimmten gesellschaftlichen Strukturen und geschichtlichen Prozessen. Und in dem Sinn ist es eminent politisch, ja. Auch wenn es nicht direkt politische Inhalte manifestiert, explizit nach außen trägt, aber es ist unmöglich, diese Form wie Nocturne außerhalb ihres geschichtlichen Entstehungsprozesses zu betrachten, die auf bestimmten Machtverhältnissen in der Gesellschaft beruht. Und das meinte ich auch mit, dass keine Kunst nicht politisch sein kann. Man kann sich dessen bewusst sein oder nicht bewusst sein. Man kann sich damit aktiv auseinandersetzen oder man kann sich damit nicht aktiv auseinandersetzen. Aber man kann nicht nicht politisch sein, weil selbst die Entscheidung, absolute Musik zu schreiben, auch eine politische Entscheidung ist.
Dass keine Kunst nicht politisch sein kann, gilt das nur für schaffende KünstlerInnen oder auch für Nachschaffende, die ausschließlich schon Komponiertes reproduzieren?
Darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Das ist auch eine spannende Frage. Die Sphäre der Kunst, und dazu gehört natürlich auch das Interpretieren, die Sphäre der Kunst allgemein ist meines Erachtens einfach, nicht nur meines Erachtens, es ist nicht meine Meinung, sondern es gibt sehr viele Menschen, die da viel besser als ich drüber sprechen. Diese Sphäre ist eminent und unauflöslich mit unseren gesellschaftlichen Strukturen verbunden. Und wie genau unsere Praxis aussieht und was wir damit machen, reproduziert in einer gewissen Weise diese gesellschaftlichen Strukturen. Und das kann ich als Orchestermusikerin oder als Dirigentin oder als Pianistin, da bin ich unauflöslich darin gefangen und auch sozusagen verantwortlich dafür, diese Strukturen, die zum Beispiel aus einer bürgerlichen Mittelschicht, aber auch aus einem kapitalistischen System und aus einer bestimmten gesellschaftlichen Hierarchie entstanden ist, die mit allen ihren Rassismen und Sexismen und allem Möglichen durchdrängt ist. Ich bin notgedrungen, ob ich es will oder nicht, Teil dieser Maschinerie und reproduziere das durch meine Praxis. Und da gibt es eben Möglichkeiten, sich dagegen zu stellen oder versuchen, durch meine Praxis vielleicht in einem kleinen Rahmen was zu ändern, indem ich zum Beispiel versuche, nicht nur immer wieder denselben Kanon klassischer Musik zu reproduzieren, sondern indem ich versuche, zum Beispiel Leute zu kuratieren, die vielleicht nicht im Kanon sind, oder indem ich mich mit Formen auseinandersetze, die zum Beispiel nicht gängige Hierarchien reproduziere. Also zum Beispiel, indem ich Orchestermusik schreibe, in denen die MusikerInnen anders miteinander in Kontakt treten und musizieren als durch eine sozusagen fast militärische Hierarchie und so weiter. Also alle diese Sachen sind, denke ich, eminent politisch, und wir können uns dessen bewusst sein, wir können uns dessen nicht bewusst sein, wir können es irgendwie angehen, wir können es ignorieren, aber uns davon einfach zu befreien können wir nicht.
Das ist ein spannender Gedankengang. Also jemand, der in einem Konzert, wo die Karten 300 Franken kosten, auftritt, der macht sich wie zur Komplizin dieses Systems. Und damit ist das eigentlich auch dann ein politisches Statement.
Wir sind alle KomplizInnen des Systems. Da können wir uns auch gar nichts vormachen. Also ich bekomme meine Aufträge vom deutschen Staat, finanziert sozusagen ab und zu von privaten Stiftungen. Ich habe mein Doktorat von einer Universität in den USA finanziert bekommen, die ihr Geld auch unter anderem von horrenden Studierendengebühren bekommt. Oder wir sind alle Teil dessen. Das können wir entweder ignorieren oder wir können uns dem irgendwie versuchen zu stellen. Und wir werden immer Fehler machen und wir werden immer wieder auch scheitern. Und es ist auch okay, aber man muss irgendwie ein Bewusstsein dafür haben, welche Position, welche Privilegien, welche Konsequenzen mein Handeln auch haben kann. Und daraus kann man oder kann man auch nicht Konsequenzen ziehen.
Laure M. Hindl thematisiert darüber hinaus explizit gesellschaftskritische oder eben politische Themen. Im multimedialen Werk 10 Bullets Through One Hole zum Beispiel. Auf Deutsch 10 Geschosse durch ein Loch. Uraufgeführt 2018 bei den traditionsreichen Darmstädter Ferienkursen für neue Musik, ausgezeichnet mit dem Kompositionspreis der Stadt Stuttgart. In dieser Arbeit für zwei Stimmen, Elektronik und Video zeigt Hindl schonungslos auf, wie ähnlich sich heteromaskuline, pornografische Sprache und Werbeslogans der Waffenindustrie sind. Im irren Staccato prasseln die gängigen Ausdrücke unerbittlich aufs Publikum ein und sie flimmern zusätzlich in grellen Farben über einen großen Bildschirm.
Es sind vielleicht auch zwei Bereiche, die auf den ersten Blick vielleicht nichts zu tun haben miteinander. Aber die Sprache oder das, was der Sprache beider Ebenen zugrunde liegt, ist einfach eine gewalt- und menschenverachtende, euphemistische Werbesprache, die sich da ausdrückt. Und ja, ich kann nur kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Also um es kurz zu fassen, ich habe die Nachrichten gehört, die den Great March of Return von PalästinenserInnen dokumentiert hat, die gegen die israelische Besetzung demonstriert haben und dort eben auf härtesten Widerstand, tödlichsten Widerstand des israelischen Militärs gestoßen sind, die eben dort mit bestimmten Kugeln auf die Demonstrierenden geschossen haben, die nicht einfach normale Gewehrkugeln sind, sondern Kugeln, die im Körper zerbersten, um die sozusagen kinetische Energie einer Kugel maximal auf den Körper zu übertragen. Es ist eine Kugel, die quasi nicht den Körper durchschlägt, was bedeuten würde, dass ein Großteil der kinetischen Kraft der Kugel durch den Körper durchdringt und quasi weiterfliegt, sondern dadurch, dass diese Kugel zerbirst im Körper, wird die ganze kinetische Kraft direkt in den Körper übertragen, und man spricht dann von der sogenannten Stopping Power, die eine Kugel hat. Und ist natürlich klar, ein Opfer, das von so einer Kugel getroffen wird, hat natürlich viel größere innere Schäden, ja, weil es durch dieses Zerbersten einfach sehr viel zerstört wird, sehr viel Gewebe. Und wenn es überhaupt eine Überlebenschance gibt, dann muss meist die Gliedmaßen oder was auch immer getroffen wurde, mussten dann amputiert werden. Und ich habe dann einfach angefangen zu recherchieren, wer sowas überhaupt macht, wer solche Kugeln herstellt, und bin natürlich auf westliche Waffenhersteller gestoßen, auch viel in Deutschland, in Süddeutschland, also da, wo ich meinen Preis herbekommen habe, im Bereich Bodensee, ist einer der wichtigsten Cluster für Rüstungsindustrie in Deutschland. Unter anderem deutsche Firmen stellen solche Kugeln her.
The 5.56 Armor Piercing Hardcore APHC AP capability, hardcore penetration bullet, significantly increased penetration capability, designed to significantly increase M855.
Wie ähnelt jetzt die Werbesprache von solchen Firmen oder von dieser Industrie der heterosexuellen pornografischen Sprache?
Heteromaskulinen, sehr wichtig, ja. Wenn man sich diese Broschüren durchliest, dann sprechen sie von Hardcore Penetration Bullets. Und allein dieser Begriff von Hardcore Penetration ist natürlich ein Begriff, der sehr stark in heteromaskuliner Pornografie, also Mainstream-Pornografie, verwendet wird. Und dadurch, dass sowohl diese Werbesprache, diese Propaganda von Waffenindustrie und pornografische Sprache einen ähnlichen Code benutzen, entblößen sie sich als extrem menschenverachtende Strukturen und stellen sich gegenseitig bloß.
5.56 armor piercing, hardcore APHC, AP capability, hardcore penetration.
Und das war eigentlich das Ziel. Ich wollte nicht diese Gewalt, weil das ist auch immer so eine Faszination, gewalttätige Sprache zu benutzen. Es hat auch immer so einen überwältigenden Effekt. Und es war mir wichtig, das nicht zu reproduzieren, sondern, und ich hoffe, dass es gelungen ist, dass diese beiden Sprachebenen sich gegenseitig kommentieren und sich dabei gegenseitig bloßstellen sozusagen. Und wir die Struktur, die darunterliegende sozusagen menschenverachtende Struktur irgendwie erkennen.
Also ich habe es erlebt, als ich es gehört habe und auch mit dem Video angeschaut habe, da werden diese Texte ja dann auch gezeigt. Es hat doch auch etwas sehr Eindringliches, was einem sehr nahe geht, auch diese Stimmen am Übergang zum Elektronischen. Also es hat schon auch was, was einem sehr trifft.
Da ist vielleicht auch nochmal ein Rekurs zu diesem Streichquartett interessant, weil direkt nach diesem Streichquartett habe ich 10 Bullets geschrieben und habe diese Technik von sehr zerhacktem Sampling, dieses Rapid Sampling, die ich im Streichquartett eher aus rein musikalischen Interessen angewendet habe, die hat dann dort in diesen 10 Bullets, in dem es diese Stimmen so zerhackt und fast wie so Gewehrsalven irgendwie auf das Publikum abfeuert, hat es dann was sehr Semantisches auf einmal bekommen, das erstmal so ein rein musikalisches Interesse war. Und natürlich, ich glaube, ich berührt uns Stimme auch immer auf einer ganz anderen Ebene, als es ein Instrument oft kann, weil wir uns eine Stimme vorstellen können, wir ständig selber sprechen und wir wissen, was eine bestimmte Klangfarbe, ein bestimmtes Timbre, eine bestimmte Anstrengung, ein bestimmter Schrei, was das körperlich in unserem Körper bedeuten würde. Und diese Stimmen dann sozusagen so elektronisch zerhackt zu hören, hat natürlich eine andere Qualität, als das irgendwie anders möglich gewesen wäre. Und das Stück ist an sich auch eben eigentlich ein Quartett. Es sind 2 Live-Stimmen, aber jede Live-Stimme ist genau eine elektronische Stimme beigestellt. Und es ist die ganze Zeit immer unisono. Ja? Sie singen ja immer Oktaven und manchmal wechseln sie die Oktaven immer den gleichen Ton. Und das spielt natürlich auch so ein bisschen mit dieser Gleichschaltung, auch so eine Gewalt, die über die Stimmen einherbricht, sie gleichzuschalten auf eine Tonhöhe. Und sie können sich nur in einem ganz engen Rahmen bewegen.
Haben Sie da auch Reaktionen bekommen jetzt aus der Waffenindustrie oder aus der Pornoindustrie zum Beispiel? Empörung oder?
Nein. Ich glaube, da sind wir viel zu unbedeutend.
NAAG LG 3 SG 1 D 2004 requirements. Intercoastal space and area.
Optimized performance.
Enhanced performance.
Terminal performance. Superior penetration.
Optimized performance.
Enhanced damage upon impact. Sufficient penetration.
Ten Bullets Through One Hole, eine Arbeit von Laure M. Hindl, verstörend drastisch. Für die Donaueschinger Musiktage 2020 komponierte Hindl ein weiteres aufrüttelndes Werk, White Radiance, Trademark, für Stimme, kleines Ensemble und Elektronik. Hier werden angebliche Schönheitsideale dekonstruiert und Werbung, die Hautbleichcremes anpreist.
White Radiance TM Trademark ist in erster Linie inspiriert von der jamaikanischen Philosophin Sylvia Winter. Und in ihrem Buch On Being Human as Praxis setzt sich Sylvia Winter mit verschiedensten dekolonialen Themen auseinander. Und ein Beispiel, das sie erwähnt in diesem Buch, ist die Art und Weise, wie ein mimetisches Verlangen, sie nennt es Mimetic Desire, also ein mimetisches Verlangen durch westliche Industrien erzeugt wird, indem sozusagen durch Werbung die weiße Haut als eine homogene, globalisierte Normschönheit reproduziert wird und die natürlich einen Großteil der Menschen auf dieser Welt in erster Linie ausschließt. Und diese Auseinandersetzung mit dieser Praxis war dann auch Ausgangspunkt für die Arbeit an diesem Stück. Wichtig ist dabei aber auch zu betonen, dass es dabei nicht nur um die weiße Haut geht in diesem Stück und auch in dieser Auseinandersetzung mit dieser Werbung, sondern es geht auch um die Sexismen, die wir in dieser Werbeindustrie genauso finden.
Ja, also man erlebt praktisch auch eben diese Penetranz der Werbung, die einem praktisch immer wieder einhämmert, ja, die weiße Haut ist so schön und diese Creme und so unter anderem. Also es ist wirklich auch ein Nacherleben dieser Dominanz von Werbung auch im öffentlichen Raum.
Wichtig dabei ist aber auch zu betonen, dass Skinbleaching ein Phänomen ist, das in allen Kulturen, auch in den sogenannten weißen europäischen Kulturen auch betrieben wurde. Also die Leute haben ja auch Puder benutzt und auch Quecksilber, also weiße europäische Frauen haben es genauso benutzt. Es geht nicht darum, um ein Stigmatisieren von Leuten, die Skinbleaching-Creams benutzen. Das ist mir sehr wichtig. Geht es auch nicht um eine Pathologisierung, sondern es geht darum, offenzulegen, welches Bild durch Werbung vermittelt wird. Und diese Gewalt, auch diese Werbung, ist vielleicht nicht so offensichtlich, wenn man nur ein, zwei Werbebilder in einer Schönheitszeitschrift sieht, sondern diese Absurdität von dieser Sprache und dem, was sich da für ein Weltbild artikuliert, dadurch, finde ich, wird gerade dadurch deutlich, indem, das war das Ziel in dieser Arbeit, in dieser Textcollage, die ich gebaut habe, indem man diese ganzen Produktnamen wie so eine Liste darstellt. Und wenn man dann diese Liste durchliest, dann wird es wirklich offensichtlich, was für ein Weltbild dadurch vermittelt wird. Ja. Und deswegen war das auch so eine Art Akkumulation. Ich habe quasi im Internet einfach von Olay und L'Oreal und anderen westlichen Firmen habe ich einfach deren Produktnamen rausgesucht. Und die sind die Textgrundlage des ganzen ersten Teils. Melanin vanished 50 times plus 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 white SPS 19 plus 8 plus plus white purple feathers control microvising jargon anti-aging anti-aging und im zweiten Teil wird quasi diese Barrage, also diese Textflut, die wird dann eben kontextualisiert von Texten von Sylvia Winter, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Und was wirklich wunderschön und toll ist an ihren Arbeiten, an ihrem Text, ist, dass es nicht nur inhaltlich sich mit bestimmten Themen sehr kritisch und so auseinandersetzt, sondern dass auch ihre Sprache eine ganz eigene Sprache ist, ja, die sich auch nicht zu dem angelsächsischen akademischen Diskurs oder dieser Sprache so annähert, sondern auch dazu eine gewisse Distanz hat. Das ist eine sehr eigene Sprache, finde ich, die sowohl theoretisch unglaublich stark ist, aber auch eine ganz besondere poetische Kraft hat und das irgendwie verbindet, um dadurch neue Sachen denken zu können. Ja. Wir können neue Sachen nur neu denken, indem wir auch eine neue Sprache dafür finden. Neue Ideen können sich auch erst in neuen Sprachen artikulieren und durchsetzen. Und das ist sehr eindrücklich, wie es Sylvia Winter artikuliert in ihren Texten. And cosmetic surgery, as well as by the proposed mainline genetic engineering of designer babies. Such techniques and procedures prescriptively imply that all humans globally be corporeally and aesthetically homogenized according to a single genre-specific, in parentheses, ethno-class, Western European model. Looking for radiant fairness? Introducing new Olay. It penetrates skin deeply, up to 8 surface cell layers, to give you radiant fairness at the cellular level. This model, of course, must be understood against and with the range of our incomplete post-colonial, post-apartheid, post-1960s, quote, politics of identity slash identity politics, unquote, emancipatory struggles. Discover radiant fairness.
the new Olay White Radiance. It penetrates skin deeply, up to 8 surface cell layers, to give you
The failure and eventual co-optation of these struggles are not, as we know, limited to the corporeal. They reflect instead the emergence of a global free market driven and consumer oriented mythic desire that is anchored to a single genre specific Western European bourgeois model of being that is itself projected onto and incorporates all those who belong to the now globally economically westernized middle classes. Their working classes and their criminalized and jobless underclasses. Ecumenically human development, the genre specific slash culture specific objective truths of our economic development.
Laura M. Hindel, Ihre Stücke, gerade auch die politischen, kommen oft in einer harten Ästhetik rüber. Ist das Ihre Ästhetik oder könnten Sie sich auch mal ein großorchestrales Werk vorstellen? Oder ist Ihnen dieser Klangrausch sowieso ein bisschen fern? Mögen Sie lieber das sehr Direkte und Verdichtete?
Es ist generell so, wenn ich eine Einladung bekomme, mein Stück zu schreiben, dass ich oft dazu neige, dann die Instrumentation noch zu verdichten oder zu kürzen oder zu verkleinern. Allein weil ich dann mehrere elektronische Stimmen komponiere dazu und das ist auch einfach so mega viel Arbeit teilweise, dass es dann oft dicht genug ist. Ja. Eben auch, weil viele meiner Arbeiten eine bestimmte Art von Interaktivität mit der Elektronik benötigen, die den technischen Aufwand sehr schnell aus dem Ruder laufen lassen würden, wenn man da irgendwie 18 MusikerInnen mikrofoniert und alle irgendwie live elektronisch verstärkt und verarbeitet. Das ist ein mega Aufwand. Diese Frage zum großen Orchester, also ich wurde ja noch nicht gebeten, ein Orchesterstück zu schreiben. Deswegen ist es auch noch nicht in meinem Katalog. Wahrscheinlich wird es auch nicht so schnell passieren. Ist auch generell so, glaube ich, auch nicht meine Stärke. Aber ich hatte wirklich so letztes Jahr einen ganz klaren Gedanken und eine Vorstellung davon, also eine Idee, die ich verwirklichen möchte für eine Arbeit, die sich wirklich nur mit einer großen Anzahl von MusikerInnen realisieren lässt. Das wäre dann sozusagen auch ein Orchesterstück, das aber dann auch länger sein müsste, so mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Aber dabei geht es eher um eine Art von, ich habe es genannt, eine Topografie, also eine Art von Landschaft, eine Klanglandschaft, die wir eher so betrachten und die uns nicht groß was erzählt, sondern die wirklich wie so eine Installation als musikalischer Raum in einem Konzertsaal einfach nur so da ist und dem können wir einfach nur so beiwohnen und es gibt so verschiedene Klanginseln, die ihre eigene Zeitlichkeit haben, ihre eigene musikalische Gestik und aber das Ganze entwickelt sich nirgendwo hin, sondern es ist einfach eher so eine Art von, ja, eine Topografie. Ja, dafür suche ich jetzt auch nach Möglichkeiten, das mal zu verwirklichen. Generell zu dieser Frage nach der harten Ästhetik. Also ich bin immer skeptisch, wenn KünstlerInnen so über ihr Schaffen in bestimmten Phasen sprechen. Aber ich merke gerade so in dem Sinn, wo es mich gerade hinzieht und wonach ich gerade suche, dass es eine Zeit gab, wo ich diese Härte wirklich gesucht habe. Diese Härte und auch diese Explizität in der politischen Aussage. Und ich merke jetzt, dass ich gerade nach was anderem suche, dass ich nach wie vor sehr politisch denke und auch, wie gesagt, nicht politisch arbeiten kann, glaube ich. Aber ich suche gerade nach einem leiseren Weg, das Gleiche zu sagen. Und ich arbeite gerade an neuem Streichquartett und ich glaube, dass ich jetzt da auch was gefunden habe und bin gespannt, wo es jetzt hingeht.
Ich habe mich auch eben gefragt, ob diese eben harte Ästhetik vor allem eben auch aus der Thematik jeweils kommt. Es hat natürlich auch eine extreme Wirkung, diese harte Ästhetik.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, ich merke jetzt auch, dass ich nach einer subtileren Wirkung suche, weil dieses super explizite, in your face, fast aggressive, ist immer so eine Gratwanderung, auch mit so einer Art Faszination zu spielen. Und so eine gewisse Härte wird auch so durch so eine gewisse Eindimensionalität irgendwie dargestellt. Und das ist auch was ich gesucht habe, so eine klare Positionierung irgendwie, musikalisch, aber auch inhaltlich. Und ich merke, dass ich jetzt gerade nach einer anderen Position suche.
Es bleibt also alles im Fluss. Laura M. Hindl, ab diesem Semester fangen Sie auch an, als Assistenzprofessor zu arbeiten am Mozarteum in Salzburg. Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie dann Ihren Studierenden mitgeben möchten?
Verschiedene Sachen. Ich denke, dass zu unterrichten ist eine super verantwortungsvolle Aufgabe, weil gerade junge Studierende, so war das bei mir und so sehe ich es auch bei denen, die ich in New York unterrichtet habe, sind sehr aufnahmebereit und fähig und es ist, finde ich, eine hohe Verantwortung, damit in einer Art und Weise umzugehen, dass man nicht zu schnell in einfachen Lösungen greift, weil es ist irgendwie einfach zu sagen, ja, mach doch das oder probier doch mal das oder irgendwie so Lösungen anzubieten, ist sehr schnell getan, aber es ist gleichzeitig auch nicht die beste Art zu unterrichten, weil es dann, ja, so ein bisschen Malen nach Farben ist. Deswegen den größten Anspruch, den ich für mich habe, ist es, keine Blaupause zu haben, sondern auf die Studierenden so einzugehen, dass ich auch mich selbst immer wieder neu in Frage stellen muss. Was darf ich da sagen? Was ist hilfreich? Was ist jetzt ein wichtiger Impuls? Und was ist jetzt nicht eine schnelle Lösung sozusagen? Ja, davor will ich mich zurückhalten. Das ist auch eine der Sachen, die ich wirklich im Unterricht von Beat Furrer sehr geschätzt habe, dass er mir nie einfache Lösungen angeboten hat, sondern er immer versucht hat, meinen Standpunkt zu differenzieren. Das wäre eine Sache. Die andere Sache ist, das habe ich eingangs erwähnt, ich finde, dass europäische Musikhochschulen und Universitäten, aber auch gerade die Kunstschulen, sehr disziplinär denken, weil es einfach so institutionalisiert ist, ja, dass die Person ist für die Elektronik zuständig, die andere Person ist für die akustische Komponente zuständig, dann ist eine Person fürs Regie und so weiter. Es ist alles so schön unterteilt dann in verschiedene Disziplinen und natürlich kann man an Unis unglaublich viel lernen, gerade auch, das ist fast das Wichtigste, ist immer der persönliche Kontakt, finde ich. Also die Auseinandersetzung mit anderen Kunstschaffenden und dieses Commitment, diese Hingabe, sich gemeinsam in einen Raum zu setzen, über Sachen zu reden, das ist in der freien Szene ja dann eigentlich nicht mehr vorhanden oder kaum mehr vorhanden. Das ist so einer der großen Vorteile von Kunstunis, finde ich. Der Nachteil davon ist aber auch, dass das disziplinäre Denken, also sozusagen das Denken in Kunstdisziplinen irgendwie zementiert wird. Und eine der wirklich tollen Erfahrungen in Berlin ist eben, finde ich, die ich jetzt so gemacht habe in der freien Kunstszene, ist, dass viele sich frei von Disziplinengrenzen irgendwie bewegen. Und dafür ein Bewusstsein und eine Offenheit bei meinen Studierenden herauszubringen, wäre mir ein großes Anliegen, weil im Komponieren wäre es mir das Wichtigste, den Studierenden beizubringen, dass egal was für ein Medium es ist immer das richtige Medium für den Ausdruck, den ich gerade suche. Und da gibt es dann kein richtig und falsches Medium. Das kann dann Video sein. Ich kann auch als komponierende Person eine Videoarbeit machen oder ich mache eine Klangkunstskulptur oder ich mache irgendwas anderes. Ja, aber das Wichtige ist, diese Offenheit zu haben. Ich muss nicht, wenn ich komponiere, das und das machen. Ich muss nicht für diese und diese Instrumente schreiben, sondern ich habe eine Idee und ich suche einen Ausdruck dafür und dieser Ausdruck diktiert, welches Medium ich wähle. Und dafür eine Offenheit zu erzeugen, das wäre mir auch ein sehr wichtiges Anliegen.
Eine Offenheit, die Laure M. Hindl selber vorlebt. Kein Denken in Kunstdisziplinen oder Musikgenres, Ungezwungenheit in der Ausdrucksform und eine Offenheit auch gegenüber der nicht-akademischen Kultur. Hindls zweites Streichquartett, das etwas subtilere, das wird Ende Mai vom Neo-Quartett am Festival Musica Elektronica Nova im polnischen Wrocław uraufgeführt. Wir sind gespannt. Das war Laure M. Hindl im Porträt, eine Sendung von Moritz Weber. Und Sie können sie jederzeit nachhören unter srf.ch/Musik unserer Zeit. Und gleich im Anschluss geht es hier weiter mit einer Konzertaufnahme von den Donau-Eschinger Musiktagen 2020, wo unter anderem Laure M. Hindls Werk White Radiance Trademark uraufgeführt wurde.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.